sind die 1- bis 3-Jährigen. Also wenn ihr euch wie 1- bis 3-jährig fühlt, könnt ihr mit Moses mitgehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich hatte meine Predigt schon im Kopf, ich wusste, was ich sagen wollte. Und dann kam eine Mail von Ulrike. Willst du das wirklich sagen? Haben wir den Leuten nicht was anderes versprochen? Wenn wir schon mal einen Psalm haben, warum nicht mal diesen Psalm auslegen? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe diesen Psalm schon öfters gelesen, ich habe diesen Satz schon öfters bei Beerdigungen gesagt. Und ich meinte, ihn zu kennen, bis ich diese Predigt vorbereitet habe, ihn öfter gelesen habe und sehr viel über ihn gelesen habe. Je mehr ich gelesen habe, desto fremder wurde er mir und desto lieber gewann ich ihn. Es ist ein wehmütiger, ein pessimistischer, ein befremdlicher, nachdenklicher, ernüchternder, aber am Ende doch sehr hoffnungsvoller Psalm. Und von daher werde ich heute ein bisschen anders predigen. Ich möchte mit euch diesen Psalm gehen als Meditation. Und ich habe Herrn Fröhlich gebeten, weil er heute Morgen im Gottesdienst schon gespielt hat, ob er nicht diesen Gottesdienst immer wieder unterbricht, also diese Meditation immer wieder unterbricht und das interpretiert, worum es in diesem Psalm geht. Von daher schnallt euch an. Normalerweise hört ihr keine Orgel in diesem Gottesdienst. Heute habt ihr das Vorrecht, auch die Orgel zu hören. Ich fange an. Diese Meditation geht über 4 Teile. Der Psalm spricht über Gott, über den Menschen, über Gottes Zorn und über die Hoffnung. Herr, wenn wir jetzt deinen Psalm hören, deine Worte, dann bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass deine Wahrheit in unsere Herzen fällt. Du hast versprochen, dein Wort kehrt nicht leer zurück. Amen. Gott. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Was ein starker Auftakt. Was ein starkes Grundvertrauen spricht aus diesen ersten Worten. Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Du bist meine Heimat, mein Zuhause, meine sichere Burg und mein Bunker, meine Couch und mein warmes Bett. In dir bin ich geborgen. Immer. Immer. Da kann die Welt um mich heruntergehen. Bei dir, Gott, finde ich Schutz. Da kann mir mein Liebster aus dem Leben gerissen werden, der Boden unter den Füßen weggezogen werden vor lauter Trauer. Bei dir finde ich Zuflucht für und für. Und du bist nicht irgendein Gott. Du bist der Schöpfer des gesamten Universums. Du warst, bevor die Berge, die Erde, das Universum waren und du wirst immer sein. Du sprengst die Zeit. Du bist der Zeit entbunden, so ganz anders als ich. Du hast den Überblick. Du weißt, wie alles enden wird. Du siehst den Sinn, den ich oft nicht sehe, denn 1000 Tage sind vor dir wie ein Tag. Aber dann lese ich, du lässest die Menschen sterben. Wirklich, Gott? Du bist verantwortlich für den Tod? Und mehr noch, wörtlich steht da, du machst den Menschen wieder zu Zermalmten, zu Staub. Der Psalmist ist hier ganz nüchtern. Sterben ist wie zermalmt werden, zu Staub werden. Mein Leib wird in seine Elemente aufgelöst, zu Staub zermahlen. Tod hat immer etwas Gewalttätiges. Und es ist nicht irgendein Schicksal, nicht das Naturgesetz, nicht das Böse, das mich zermalmt. Es ist Gott, der mich zermalmt. Diese Gedanken sind mir fremd, Gott. Du sollst für das Fürchterlichste verantwortlich sein, das wir kennen, für den Tod. Tausend Fragen gehen mir durch den Kopf. Der Psalmist aber schöpft Hoffnung. Es ist nicht irgendeine böse Macht, nicht eine unpersönliche Naturgewalt, die uns aus dem Leben reißen kann. Niemand anders als Gott hat diese Macht. Und nicht irgendein Gott, sondern der Gott, der unsere Zuflucht ist für und für. Und der spricht: Kommt wieder, Menschenkinder. Ich möchte protestieren. Wie kann Gott für das Zermalmen meiner Lebensgeister zu Staub verantwortlich sein? Auf der anderen Seite tröstet es mich auch irgendwie. Keine andere Macht, keine Naturgewalt, nichts und niemand kann das Todesurteil über mich sprechen, nur Gott, und zwar der Gott, der meine Zuflucht ist, für und für. Diese Worte sind wie das erste Zwitschern eines Vogels in der Morgendämmerung, wenn alles noch dunkel ist. Sie wecken Hoffnung, dass es hell wird, auch wenn diese Seite Gottes vor allem dunkel für mich ist. Aber muss ich alles verstehen? Kann ich das überhaupt? Denn wer bin ich schon? Wer ist der Mensch? Der Mensch. Du lässt sie dahin fahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetan stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht. Vor deinem Angesicht. Was eine Beleidigung. Mein Leben soll sein wie ein Tropfen im Westerbach, so unwirklich wie ein Traum, so flüchtig wie Gras, das am Morgen sprost und am Abend welkt und verdorrt. Gott, du bist der Unendliche, Ewige, der Zeit und dem Raum enthobene, und ich bin nur ein Grashalm. Die Schönheit meiner Jugend, das Glück meiner Liebe, die guten Taten meines Lebens, die vielen herrlichen Go-Specials, Just-Go's, Glaubenskurse, Gottesdienste, veröffentlichten Bücher, alles so schön, aber auch so vergänglich wie die Blüten der Sommerwiese im Skulpturenpark. Gesät, gewachsen, geblüht, gemäht, verdorrt. So soll mein Leben sein. Ich protestiere, Herr Psalmist, also Herr Mose, ich protestiere. Aber wenn schon Mose so denkt, überlege ich, der Mann, der so viel Großes in seinem Leben geschafft hat, ein Volk aus der Sklavenschaft befreit, der Menschheit die 10 Gebote geschenkt, den Gläubigen ein Vorbild von inniger Beziehung zu Gott. Er soll sogar Gott gesehen haben. Wenn Mose das schreibt, dann kann ich, kleiner Pastor in Niederhöchstadt, doch mit meiner Lebensleistung nur einpacken. Gras bin ich. Gesät, gewachsen, geblüht, gemäht, verdorrt. ernüchtert. Und dann sagt Mose, dass es Gottes Zorn ist, der verantwortlich ist für die Vergänglichkeit unseres Lebens. Gott zornig? Gottes Zorn. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mir fällt es schwer, an einen zornigen Gott zu glauben. Ich folge lieber Jesus, der mir den liebenden Gott vorgestellt hat. Gott ist Liebe, steht in der Bibel und nicht Gott ist Zorn. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht glauben, dass Gott all das Leid, das wir uns gegenseitig antun, nur milde weglächelt. Muss nicht auch ein liebender Gott, gerade ein liebender Gott, wütend, ja zornig werden, wenn er die Gaskammern von Auschwitz sieht? Die von Bomben zermalmten Kinder in Gaza? Die vor Hunger schreienden Babys in den Slums Afrikas? Muss nicht ein liebender Gott gerade auch ein liebender Gott für Gerechtigkeit sorgen? Muss nicht ein liebender Gott gerade auch ein liebender Gott auch zornig sein können? Soll er nicht als zahnloser himmlischer Opa mit Brauschebart oder als unpersönliches Urprinzip enden? Für die Menschen der Bibel ist der Zorn Gottes eine notwendige Seite seiner Liebe. Gottes Zorn richtet sich gegen alles, was das Leben schädigt. Gegen Unrecht und Unterdrückung, gegen Ausbeutung und Betrug, gegen willkürliche Machtausübung und Gewalt und vor allem gegen jede Unterdrückung der Schwachen. Gottes Zorn dient der Herstellung von Gerechtigkeit und der Vernichtung von Ungerechtigkeit. Das ist die tiefste biblische Überzeugung. Daneben gilt aber, und das sagt Gott, ich habe keinen Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Ich habe keinen Gefallen am Tod der Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Damit kann ich schon eher leben. Und wenn ich dann noch versuche, mein gegenwärtiges Leiden als von einem zornigen Gott verursacht zu sehen, diesen Gott aber zugleich kenne als einen, dessen Zorn einen Augenblick, dessen Gnade aber lebenslang währt. Ein Gott, dessen Zorn einen Augenblick, dessen Gnade aber ein Leben lang währt, dann kann ich neue Hoffnung schöpfen, dass sich mein Leben durch Gottes Gnade zum Guten wandeln lässt. die Hoffnung. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Glück leiden, erfreue uns. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Diese Worte, mit denen Patrick Sperber mal eine Predigt hier beendete, gehen mir seitdem nicht aus dem Kopf. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und wenn es noch nicht gut ist und noch nicht das Ende, dann kann ich noch zu dir, Gott, kommen mit meinen Bitten und ich kann beten. Gott, wende dich uns endlich wieder zu. Und zwar mit deiner Gnade, nicht mit deinem Zorn. Wende dich doch bitte dem jungen Vater zu, dessen bösartiger Krebs zurückgekehrt ist und der letzte Woche operiert wurde. Wende du dich allen Kranken zu, die mit dir hadern, deinen Zorn nicht verstehen. Wende dich dem Arbeitslosen zu, dem der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Wende dich den vielen Menschen zu, die dieses Jahr einen lieben Menschen verloren haben, aus deren Herzen und Leben etwas herausgerissen wurde, jemand fehlt. Wende dich denen zu, die den Sinn ihres Lebens nicht mehr sehen, die ernüchtert ihre Lebensbilanz ziehen und nur den vertrockneten Grashalm sehen, nicht den von Gott geschaffenen, gewollten und geliebten Menschen. Wende dich jenen zu, die den Sinn ihrer Arbeit, den Sinn ihrer Existenz nicht mehr erkennen, schenke Sinn. Fördere du das Werk unserer Hände. Erfülle sie und uns alle Morgen mit deiner Gnade, nicht mit deinem Zorn, mit deiner Freundlichkeit und nicht mit deinem Schweigen, mit deiner Freude und nicht mit Trauer, mit deiner Hoffnung, nicht mit Hoffnungslosigkeit. Denn dein Zorn, Gott, währt nur einen Augenblick, deine Gnade aber ein Leben lang. Ich glaube deinem Versprechen, Jesus, dass du am Ende alle Tränen abwischen wirst. Ich glaube deinem Versprechen, Jesus, dass am Ende der Tod nicht mehr sein wird und keine Schmerzen und kein Geschrei. Ich glaube deinem Versprechen, Jesus, dass wir bei dir, Gott, sein werden alle Zeit. Dass am Ende alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Amen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise leben. In diesem Satz lässt sich der ganze Psalm zusammenfassen. Aber was bedeutet er praktisch für meinen Alltag? Am Ende dieser Predigt noch zwei kurze Gedanken. Erstens, im antiken Rom gab es bei den Triumphzügen von den hohen Offizieren einen Diener, der auf dem Triumphwagen hinter dem Geehrten stand und ihm alle paar Minuten einen Satz ins Ohr flüsterte. Momento mori. Momento mori. Das heißt übersetzt, denk daran, du bist sterblich. Denk daran, du bist sterblich. Vielleicht ein bisschen makaber, aber eine gute Methode, um sich und seine Leistungen nicht so hoch einzuschätzen, um am Boden zu bleiben. Und der zweite Gedanke, Wolfgang Amadeus Mozart hat im Alter von 31 Jahren, 4 Jahre vor seinem frühen Tod, folgende Worte an seinen Vater geschrieben. Um genau zu sein, Vater, ist der Tod das einzige, letzte und wahre Ziel unseres Lebens. Ich habe mich darum bemüht, diesen ehrlichen, besten Freund des Menschen so gut kennenzulernen, dass der Gedanke an ihn nicht nur frei von jeglicher Angst, sondern mir sogar großen Trost und Frieden der Seele schenkt. Ich danke Gott, dass er mir die Gelassenheit und die Freude geschenkt hat, die darin liegt, den Tod als den Schlüssel zu einer wahren Freude zu erkennen. Ich gehe nie zu Bett, ohne die Möglichkeit zu bedenken, dass ich, jung wie ich bin, vielleicht am nächsten Tag nicht mehr am Leben sein könnte. Trotzdem könnte keiner von denen, die mich kennen, sagen, ich sei traurig oder hätte keinen Humor. Ich danke Gott für diese Freude, die an jedem Tag da ist, und ich wünsche diese Freude allen Lebewesen aus ganzem Herzen. Vielleicht braucht es einen Römer, der uns in zwei Worten aus unserer Selbstüberschätzung, unserem Hang nach Statussymbolen, Macht, Geld und Einfluss runterholt. Memento mori. Denk daran, du bist sterblich. Und einen Österreicher, der uns in so einfachen Worten erklärt, welche Bereicherung das sein kann, den Tod mitten im Leben zuzulassen. Denn dann entsteht eine Freiheit, eine Gelassenheit oder sogar eine Heiterkeit und Würde des Lebens bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus, die mir niemand absprechen kann. Und die Klugheit Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.